Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem 15. Podcast. Was bin ich froh, dass meine Podcast-Instanz, die ich wegen eines Missverständnisses kaputt gemacht hatte, wieder läuft. Alle, die versucht haben, den Podcast zu hören, aber nicht durchgekommen sind, bitte ich herzlich um Verzeihung. Heute erzähle ich euch unter anderem davon, wie Emotionen und Empathie bei Menschen im Spektrum aussehen können. Dazu fangen wir mit einem ganz großen Vorurteil an, das über neurodivergente, insbesondere autistische Menschen kursiert. Mit jedem nämlich, dass es uns Menschen im Spektrum angeblich an Emotion und Empathie fehle. Dabei ist es in den meisten Fällen genau das Gegenteil. Es heißt, manche Vorurteile hätten einen wahren Kern oder zumindest einen scheinbar wahren. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich behaupte, dass dieser vermeintlich wahre Kern in diesem Fall hier vor allem auf Missverständnissen beruht. Verantwortlich dafür ist, denke ich, dass normtypische Menschen eine relativ klare Vorstellung davon haben, wie Emotionen auszusehen haben, wie also zum Beispiel auf Trauer, auf Freude, auf Stress zu reagieren aussieht, auszusehen hat. Allfällige Abweichungen werden rasch als unempathisch, unemotional oder sonst wie merkwürdige Reaktion abgetan. Nachdem ich vor inzwischen über 20 Jahren etwas wirklich Schlimmes erlebt und überlebt hatte, wunderten sich manche Menschen, wie gefasst und rational ich danach war, insbesondere in Gesellschaft, also wenn ich nicht allein war und mich meiner Trauer nicht hingeben konnte. Inwendig war die Hölle los, tiefster Schmerz, untröstliche Trauer. Nach außen wirkte ich mehrheitlich sehr gefasst. Selbst Fachleute attestierten mir eine Objektivität, die sie wohl in solchen Momenten eher überraschte. Es dauerte viele Jahre, bis ich mich dem Trauma vollumfänglich aussetzen konnte und es aufarbeiten. Heute weiß ich, dass es meinem So-Sein geschuldet ist, dass ich damals so reagiert habe. Dieser Tag ist in meinem Leben wieder etwas der damaligen Situation Ähnliches, Verwandtes eingetreten, nicht bei mir, aber bei lieben nahen Menschen. Diesmal kann ich auf die Ressourcen von damals zurückgreifen, denn ich kenne mich heute viel besser, weiß, dass ich mich auf diese schmerzhaften Emotionen einlassen kann, darf, soll und dem Trauerschmerz eine Chance geben, da zu sein, die Trauer zuzulassen. Ich fühle intensiv und ich fühle intensiv mit und kann heute meinen Gefühlen Raum geben, manchmal in einem befristeten, geschützten Zeitraum, aber inzwischen auch mit anderen Menschen zusammen. Manchmal jedenfalls. Heute weiß ich zum Glück auch, dass es unterschiedliche Arten von Empathie gibt. Jene Empathie, die ich gut kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, ist die sogenannte affektive Empathie. Das Mitfühlende, Spürende, Emotionale, empathisch sein sozusagen. Das gegenwärtige Fühlen, das, was in mir ist. Und auch die Emotionen anderer, die genau jetzt da sind, die ich höre, die ich sehe oder die ich lese. Was ich jedoch nicht wirklich gut kann, ist die sogenannte kognitive Empathie. Ich bin schlecht darin, mir vorstellen zu können, welche nächsten Schritte andere ins Auge fassen, weil mir zuweilen das Verständnis für den Kontext fehlt. Vor allem, wenn es um vielschichtige Strategien und Intrigen geht, verstehe ich oft gar nichts. Es ist wie eine fremde Sprache. So kann ich also zwar bis zu einem gewissen Grad und vor allem im gegenwärtigen Moment sehr gut fühlen und mir vorstellen, was andere jetzt fühlen, doch weiß ich nicht unbedingt von innen heraus, was sie jetzt tatsächlich brauchen, was sie sich wünschen, was ihnen gut tut. Ich kann nur mutmaßen und mit früher gemachten Erfahrungen abgleichen. Es bleibt aber immer offen, ob ich damit richtig liege, weil ja jede Situation wieder anders ist. Also fühle ich mich entsprechend oft linkisch, wenn es darum geht, angemessen auf das, was ich fühle, zu reagieren. Wenn meine Reaktion dann anders ausfällt, als es sich das Gegenüber vorgestellt hat oder gar gewünscht hat, gibt es ein Problem. Auch Trösten durch Berührung finde ich schwierig. Das ist für mich kein vertrauter, verinnerlichter Impuls. Das geht alles bei mir zuerst über Denken und Abgleichen mit früher Erlebtem. Weiteres Missverständnispotenzial haben meine Aussagen oder Fragen, wenn eine von mir nicht mitgedachte Wertung in diese hineininterpretiert wird, als ein Sub oder ein Kontext gehört wird, den ich so gar nicht geplant habe. Selbst mit dem liebsten oder sehr nahen Menschen erlebe ich es manchmal, dass von mir neugierig und interessiert gestellte Fragen, warum zum Beispiel mein Gegenüber etwas so oder so macht, als Kritik gehört und verstanden wird. Obwohl meine Frage bloßem Interesse am Warum geschuldet war. Ich will verstehen, ich will begreifen, ich will nachvollziehen können, warum andere so und so handeln. Und das ist auch nur eins von vielen Beispielen, die mich in der menschlichen Kommunikation immer wieder irritieren. Es ist wirklich wie eine Fremdsprache. Ich verstehe oft den Zusammenhang, den andere sehen nicht. Ich sehe quasi einzig den Inhalt, aber die Verpackung verstehe ich nicht. Zu Autismus gehört direktes, unverschnörkeltes Reden ohne Umschweife. Meine Schwester hat mir das als Kind ziemlich erfolgreich abzugewöhnen versucht, weil ich manchmal, Elefant im Porzellanladen gleich, Leute überrumpelt und unabsichtlich verletzt habe. Ich sagte, was ich dachte und begriff lange nicht, was daran so falsch sein sollte. Und ehrlich gesagt verstehe ich es auch heute noch nicht immer. Also habe ich mir damals nicht nur das, sondern ganz vieles, was anderen Leuten an mir nicht genehm war, abgewöhnt und mich angepasst. Womit wir einmal mehr beim Masking angelangt sind. Das vielleicht, salopp gesagt, eine Art emotionales Schutzschild ist und auf jeden Fall eine Überlebensstrategie. Ich kann es inzwischen so gut, dass mir von manchen Menschen im ersten Moment meine Neurodivergenz nicht geglaubt wird. Masking ist übrigens so energieaufwendig, dass ich immer wieder, vor allem im beruflichen Kontext, in größte Erschöpfungen und auch Depressionen geraten bin. Heute ahne ich, dass das autistische Burnouts waren, die auf den ersten Blick wie Depressionen wirken, allerdings ohne deren krasse Perspektivlosigkeit, stattdessen mit tiefster Erschöpfung durchdrungen. Mit der richtigen Interpretation von Aussagen normtypischer Menschen tue ich mich ehrlich gesagt sehr schwer, da ich ein Problem damit habe, Kontexte, die ich nicht kenne, die aber alle Nicht-AutistInnen ganz offensichtlich zu verstehen scheinen, mit einzubeziehen. Ein Großteil meines Maskings war es darum, mir all möglichen Kontext, wie zum Beispiel Zitate aus Filmen oder Songs oder auch nur Redewendungen, via Lexikon früher und später via Websuche zu erklären. Dass es wohl eher nicht alle so hielten wie ich, ließ mich damals schon ahnen, dass ich irgendwie anders gestrickt bin. Je älter ich werde und im Zuge meiner neuen Erkenntnisse rund um Neurodivergenz, habe ich damit angefangen, mich nicht mehr immer anzupassen und ganz konkret auch wieder direkter zu sein. Ohne die Absicht, andere zu verletzen, aber mit dem Plan, mir nicht mehr mich zu sein zu erlauben, auch dort, wo ich schwer zu verstehen bin. Auf oberflächliche Floskeln und Smalltalk gehe ich kaum mehr ein. Ich übe, mich dafür nicht zu schämen, dass ich teils merkwürdige Bedürfnisse habe, wie beispielsweise nach viel Rückzug, nach Ruhe, nach Alleinsein. Oder dass ich Dinge anders handhabe, weil sie mir helfen, mich ganz und gut zu fühlen. Die Daueranpassung meines bisherigen Lebens hat einen weiteren schwierigen Aspekt. People-pleasing heißt es auf Neudeutsch. Gefallen zu wollen, wird da und dort als Folge eines instabilen Umfelds in der Kindheit erklärt. Wenn ein Kind von Anfang an spürt und verinnerlicht, dass es keine Sicherheit gibt, lernt es die elterlichen Verhaltensweisen und Stimmungsschwankungen erkennen, sozusagen zu lesen und in Reaktionsmuster zu übersetzen, um Probleme zu vermeiden und um sich selbst zu schützen. So habe ich ganz früh damit begonnen, ständig auf der Hut zu sein, wurde ein hypervigilantes Kind. Viele von uns haben so in jungen Jahren gelernt, dass es ganz normal ist, mehr zu geben als zu bekommen, und es wurde für uns auch normal, uns für alles Mögliche schuldig oder verantwortlich zu fühlen. Wir können schlecht Grenzen setzen und wir wissen zum Teil nicht einmal, wie das überhaupt geht. Auch sind wir daran gewohnt, Liebe oder Zuwendung nur gegen beispielsweise gute schulische Leistungen zu erhalten. Kinder aus solchen Familien können zu Erwachsenen werden, die nie gelernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und durchzusetzen. Und wenn diese dann auch noch irgendwie anders sind als gewohnt, wie bei mir mit dem Rückzug, mit der Ruhe und mit dem Reizoffensein, ist es erst recht schwierig. Und logischerweise übertragen wir dieses gelernte Verhalten auch auf alle anderen Beziehungen. Wir ordnen uns unter, zweifeln an unserem Wert und kommunizieren so, dass das Gegenüber keinen Grund hat, uns abzulehnen. Dieser Aspekt von Masking ist besonders perfide. Vor allem auch deshalb, weil diese Freundlichkeit so sehr Teil von uns ist, dass wir es zuweilen gar nicht mehr als Masking erkennen, wenn wir endlich die Masking-Falle durchschaut haben und zu demaskieren beginnen. Selbst dann fällt es uns noch schwer, diesen Teil loszulassen, denn wir wollen ja nicht auf einmal unfreundlich sein. Seit ich mir diesen Aspekt meines Masking-Verhaltens bewusst gemacht habe, schaue ich jedenfalls viel genauer hin. Wann springt der automatische People-Pleasing-Reaktionsmotor an? Will ich das wirklich, was da von mir gewünscht wird? Oder sage ich nur ja, weil ich Angst vor der Ablehnung des Gegenübers habe? Nein zu sagen übe ich noch immer, Schritt für Schritt. Ja, Empathie und Freundlichkeit sind zwar Teil meines Wesens, das war gefühlt und erinnert schon immer so. Dennoch schulde ich meinem Gegenüber, so sehe ich das inzwischen, wenn ich ihm nicht beipflichte, keine bestätigende Reaktion, sondern eine authentische. Ich darf widersprechen, ich darf eine andere Meinung haben, ich bin gleichwertig und ich muss mich nicht klein machen. Es ist ein harter Weg vom einen in den anderen Modus. Und vielleicht brauchen wir dabei auch manchmal therapeutische Unterstützung. Masking bedeutet auch ganz oft, dass ich mich zurücknehme. Dass ich beispielsweise statt einer ausführlichen und fundierten Reaktion eine gekürzte, zusammenfassende Antwort gebe, weil ich vermute, dass das Gegenüber sich mit einer Kurzfassung eh lieber auseinandersetzt und zufrieden gibt. Ich tue, was von mir erwartet wird und nicht das, was ich eigentlich am liebsten tun würde. Ausholen, in die Tiefe gehen. Manchmal ist das, was ich am liebsten tun würde, auch einfach mich von einer Person räumlich zu distanzieren. Ihr vielleicht sogar noch irgendetwas Unfreundliches zu sagen, wenn mir ihre Meinung unmöglich erscheint. Denn ja, ich finde inzwischen nicht mehr alles, was andere sagen, automatisch besser als meins, nur weil ich das so verinnerlicht habe. Solche Momente sind für mich besonders schwierige soziale Situationen, weil ich nicht gut darin bin, diplomatisch oder mit Drumherumreden auf Schwieriges zu reagieren. Entweder reagiere ich zu heftig, zu emotional oder zu angepasst. Selten adäquat, auch deshalb, weil Schwieriges außerplanmäßig stattfindet. Manchmal greife ich zwecks Deeskalation auch mal zu einem allgemeinen Platz. Allgemeinplätze sind mir allerdings oft zu banal. Ich empfinde sie als Zeit- und Energieverschwendung und manchmal auch als Beleidigung unserer aller Intelligenz. Dennoch verfehlen sie ihre Wirkung meist nicht und wirken wie ein kleines Trostpflästerchen. In den letzten Monaten habe ich Chilla Ribeiros Krimis über den deutschen autistischen Austauschpolizisten Leander Lost, der im portugiesischen Küstenort Fuseta ermittelt, gelesen, respektive die Hörbücher gehört. Leander hat, wie ich, große Probleme mit Smalltalk. Für zwischenmenschliche Fälle, die ihn überfordern, weil er den Kontext nicht versteht, hat er darum immer ein paar Floskeln aus einem Buch parat, das aus unverfänglichen Smalltalk-Baukastensätzen besteht. Solche Sätze machen Smalltalk zwar nicht relevanter und sinnvoller, aber den Umgang mit anderen Menschen zuweilen stressfreier. Berührungen und Umarmungen gelten als emotionaler Ausdruck von Empathie. Auch bei diesem Thema bin ich sehr bei der Romanfigur Leander Lost. Vertraute Personen anfassen? Ja, gern, aber nicht ständig. Und eigentlich nur, Begrüßungsumarmungen. Und auch nur von Menschen, die mir sehr nahe und sehr lieb sind. Aber ständig angetatscht zu werden, ist mir ein Gräuel. Ich erinnere mich übrigens nicht daran, Menschen je eigeninitiativ angefasst zu haben und anzufassen, es sei denn bei Umarmungen oder beim Liebsten, den fasse ich natürlich sehr gern an. Alle anderen Berührungen aber, insbesondere ohne Ankündigung und ohne Grund, also für mich ohne Grund, finde ich geradezu übergriffig. Warum es so ist, hängt bei mir mit der Reizfülle zusammen. Jeder Reiz will, muss ja sogar irgendwie verarbeitet werden. Und Reize gibt es ja eh schon genug. Und wenn dann auch noch unerwünschte Berührungen auf meinem größten Organ, der Haut, auf mich einprasseln, oft dazu noch mit Gerüchen verbunden, kann es mir sehr schnell zu viel werden und es kommt zu einer Systemüberlastung. Dinge dagegen, die sich gut anfühlen, fasse ich sehr gern an. Sensitive Reize zu fühlen, ist eine große Sache. Aber Reize sind ja auch nicht alles. Wir fühlen ja noch viel mehr. Wir fühlen so viel und von allem. Und das alles will ja von meinem System ausgewertet und verstanden werden. Und für spätere Gelegenheiten als Übersetzungsbaustein beiseite gelegt. Damit es ein anderes, ähnliches Mal ein bisschen einfacher und besser klappt mit der Verständigung. Ja, es ist anstrengend. Was für ein Aufwand. Nur um mit diesen normtypischen Menschen irgendwie klarzukommen, denke ich gerade. Und vielleicht verstehen Nicht-Betroffene jetzt sogar ein bisschen besser, warum AutistInnen immer oder zumindest oft so erschöpft sind. Und irgendwie ist es da ja nur logisch, dass die Menschen im Spektrum mit anderen Menschen im Spektrum einfacher kommunizieren können. Darum mache ich uns Mut, uns, unseren Mitmenschen immer authentischer zuzumuten. Denn die können das entweder schon oder dann lernen sie es eben, so wie wir ihre Sprache gelernt haben. Und andererseits brauchen wir so auch weniger Anpassungsenergie. Und so bleibt uns dann auch mehr Kraft für all die anderen wichtigen Dinge im Leben. Und das war's auch schon für heute. In 2 Wochen geht's hier weiter. Für Fragen, Themenwünsche, Anregungen und Rückmeldungen aller Art schreibt mir bitte gern. In den Infos findet ihr jetzt einen neuen Link. Ich habe inzwischen einen Blog angelegt, dass die Kommunikation via Kommentarfunktion ein bisschen einfacher gestalten soll. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Ciao und bis zum nächsten Mal.